So, jetzt muss ich nur noch laufen. Jetzt laufe ich auch, ja.
Ich laufe auch.
Das ist toll, dass du läufst.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe eures Lieblingspodcasts Alte, Nice Männer. Und am anderen Ende unseres langen Tisches begrüße ich wieder mal Frank Smilgis. Frank.
Hallo Nils Heinrich, guten Morgen.
Wie war deine Woche?
Ich weiß es nicht. Ich glaube ganz gut. Ich neige dazu, dankbar zu sein, dass ich lebe. Also war sie nicht schlecht.
Das ist der bescheidene Podcast, wo man sich sogar über Schorf freut, der vom Knie abfällt.
Ja, wie geht's dir denn?
Wir erleben nichts, wir sind dankbar, dass wir leben. Was sollen wir sonst noch erzählen? Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche.
Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ich fand's kurz.
Ja.
Mensch Nils, du klingst anders.
Ich klinge anders. Das ist heute der Podcast, der direkt nach dem Aufstehen entsteht.
Ja.
Eine völlig kranke Geschichte. Kleine Situation. Ich bin gerade, befinde ich mich in der Mini-Hochzeits-Suite oder der Scheidungs-Suite, ich weiß es nicht, im Hotel Alt-Kempen. Ich bin im Kempen am Niederrhein. Kempen am Niederrhein klingt eigentlich wie Urlaub machen. Ist auch der älteste Witz der Welt, darf man hier auf der Bühne nicht erzählen. Ich habe hier in Kempen am Niederrhein zwei Mixshows. Die eine war gestern am Montag, heute ist Dienstag. Heute ist Dienstagmorgen, es ist jetzt kurz nach 7:30. Ich bin gerade eben aufgewacht. Ich habe noch keinen Kaffee-Intus, höchstens einen Schluck Wasser. Ich bin noch völlig von den Socken, völlig von der Rolle, weil ich natürlich gestern nicht um 10 schon ins Bett gegangen ist, wie das normale, gesunde Eltern mit einem ganz normalen kapitalistischen Arbeitsrhythmus tun. Nein, ich bin irgendwann gegen 12:30 ins Bett gegangen, weil ich noch mit einem paar Kollegen hier beim örtlichen Spanier war, der uns noch kalte Tapas rausgestellt hat und das ein oder andere Bier. Das ist die Situation. Und ich hatte mich eigentlich mit dem Kollegen Frank Smilgis für 8:30 verabredet, um diesen Podcast aufzunehmen. Bin aber eine Stunde eher aufgewacht, 7:30 und habe gedacht, Mensch, jetzt wo ich schon mal wach bin, beziehungsweise in einem Zustand, den ich als wach bezeichne, den aber niemand anders als wach bezeichnen würde, rufe ich den doch mal an, den Herrn Smilgis. Und das ist die aktuelle Situation. Und jetzt reden wir drüber.
Ja, genau. Es ist früh. Wir haben noch ein etwas anderes Zeitgefühl, als würden wir uns zu normalen Uhrzeiten unterhalten. Hier in Berlin ist es sehr schwül. Ich habe beide Fenster zugemacht und schwitze jetzt schon. Ich habe die zugemacht, weil mich der Kollege Heinrich gebeten hat, das Fenster zu schließen, damit man den Autoverkehr nicht hört. Auf dem Podcast, denn der Podcast heißt ja auch nicht Rallye Monte Berlin, sondern er heißt Alte Nice Männer. Ich schwitze jetzt schon wie Sau, Nils. Wir werden aber natürlich eine Stunde durchsprechen für unsere Hörer, weil sich das gehört.
Oder eine halbe. Machen wir heute mal eine halbe. Du schwitzt ja, ich weiß, wie heiß und trocken es in Berlin ist. Ich bin gestern durch Regen gefahren, man glaubt es nicht, aber hier im Rheinland regnet es tatsächlich noch. Hin und wieder. Es ist auch eine wahnsinnig grüne Stadt, dieses Kempen am Niederrhein. Es ist Wahnsinn, was hier für große, grüne, alte Bäume stehen. In Berlin werden die ersten Bäume schon wieder gelb oder braun. Das habe ich auch in Rostock beobachtet. Ich war am Montag in Rostock. Nee, nicht am Montag, am Freitag. Ach, Wochentage. Weißt du, Wochentage sind einfach nur noch Namen ohne Bezug.
Keine Ahnung. Heute ist Sonntag, glaube ich, oder?
Ja, nein. Ich hatte ja neulich einen Auftritt in Rostock, den ersten Soloabend mit meinem anderen Programm Deutschland, eigentlich Katerland, seit 8 Monaten und habe so kleine Eichen gesehen, an denen die Blätter schon gelb werden und habe den Leuten dort gesagt, Mensch, ihr müsst die gießen. Die sind noch nicht mal 10 Jahre alt, die brauchen Wasser, die Wurzeln sind noch nicht so groß. Ich bin jetzt ein Baumexperte. Weißt du warum?
Nein.
Es gibt in Berlin ein fabelhaftes Portal, eine Internetseite, die heißt gießdenkiez.de. Da, auf dieser Seite sind alle Stadtbäume der Stadt verzeichnet. Man sieht die Karte.
Ach, das hast du im letzten Podcast erzählt. Hab ich
schon mal, ja. Und du kannst draufklicken auf jeden Baum und dann siehst du, wie alt er ist und wie viel Wasser er braucht. Und man kann auch eintragen, wie stark man den gegossen hat. Das können alle Berliner machen, das sollten sie auch machen, denn die Stadtbäume stehen wahnsinnig unter Stress. Und das ist jetzt keine heile Weltansage oder irgendwas Onkel- oder Tantenhaftes. Heidi Dai, ich umarme Bäume und spreche mit denen. Nee, nee, ich sitze nun mal lieber unter einem schattigen Baum als unter einem schattigen Schirm. Außerdem kühlt ein Baum die Luft runter, dadurch, dass er Wasser verdampft. Und das ist enorm wichtig. Wenn wir irgendwann keine Bäume mehr haben in den Städten, dann wird es nochmal unangenehmer. Und der Klimawandel erwischt uns jetzt so richtig schön mit seiner feurigen Faust, Freunde.
Und jetzt die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist die Wettervorhersage. Die Wettervorhersage sagt, dass in wenigen Tagen, wahrscheinlich schon übermorgen, es regnen wird, deutschlandweit, und dann mindestens 5 Tage. Ist das nicht toll?
Fünf Tage lang wird es regnen.
Soweit ich das gestern nachgeschaut habe, und wenn das nur halbwegs stimmt, ich war nicht auf kachelmannwetter.de, aber immerhin auf Wetter.com und ähnlichen, und die haben das so prophezeit, und zwar sowohl in Berlin als auch in München.
Also und meinst du, ganz schön deutschlandweit. Das wird Auswirkungen auf das Wahlergebnis für die Grünen haben?
Das,
ja, also negative. Nils, denn wenn es regnet, glauben die Leute ja nicht mehr an den Klimawandel.
Nils, dann das ist doch eine sogenannte rhetorische Frage. Selbstverständlich hat alles Auswirkungen, wie wir spätestens wissen seit der Schmetterlingstheorie, dass jeder Flügelschlag eines Schmetterlings Auswirkungen auf alles hat.
Ja, den habe ich gestern voll zu spüren bekommen.
Aha, erzähl mal.
Ich fahre ja Bahn, wie du weißt. Ich bin mit dem ICE hier ins Rheinland gefahren. In Hamm wurde er geteilt und dann macht er ja die Strecke über Dortmund, Bochum, Essen und so weiter. Ab Dortmund wurde der Zug langsamer und immer langsamer. Und ich habe dann natürlich in, Duisburg meinen Anschlusszug verpasst. Und das war alles schon eine knappe Kiste, weil diese Show, in der ich auftrete, fängt schon 18.30 Uhr an und ich sollte relativ pünktlich zum Soundcheck da sein. Und war natürlich überhaupt nicht mehr pünktlich zum Soundcheck da. Und habe in Krefeld dann meinen Anschlusszug nicht gekriegt, weiter nach Kempen, weil der dann weg war und der nächste hatte dann über eine halbe Stunde Verspätung und ich bin dann aus Versehen in Krefeld auch noch in den Zug in die falsche Richtung gestiegen und am nächsten Bahnhof in Krefeld-Oppeln wieder Oppum, die Orte haben hier so seltsamen Namen, Krefeld-Opossum, bin ich wieder raus und zum Glück hatte der Zug Richtung, wo bin ich, Kempen.
Du bist in Kempen.
In die andere Richtung, dann Verspätung, ja. Und da bin ich dann rein und war noch rechtzeitig hier. Dummerweise bin ich in Kempen am Niederrhein vor Jahren aber mal in der Veranstaltungshalle aufgetreten, in der das hier stattfindet, diese Mixshow. Forum St. Hubert heißt das Ding. Also habe ich einen Taxifahrer angehauen, mich dort bitte hinzubringen. Und der brachte mich zum Forum St. Hubert. Und im Forum St. Hubert stelle ich fest, dort ist gar keine Mixshow. Da findet eine Sitzung statt, eine Stadtsitzung, eine Verordnetensitzung, Stadtverordneten Sitzung. Da standen Schreibtische in einem riesigen Oval aufgestellt mit Computern dran. Da denke ich, wo bin ich denn hier? Ich bin auf jeden Fall falsch. Also hier bin ich falsch. Und dann sehe ich auf meine Dispo auf dem Handy drauf, dass der Veranstaltungsort ganz woanders ist. Und frage also den Hausmeister vom Forum St. Hubert, wie ich denn jetzt zu dem Veranstaltungsort komme. Einen Veranstaltungsort namens,
Mixshow in Kempen.
In der Stadt auf jeden Fall, in der Stadt. Mixshow in Kempen heißt sie, keine Ahnung. Und da sagt er, 5 Minuten mit dem Auto. So, stehst du da? Ich habe kein Auto. Ja, dann 20. Da gucke ich auf Google Earth, auf Google Maps. Das ist über 4 Kilometer. Und dann sage ich, das laufe ich doch nie in 20 Minuten. Da brauche ich eine Stunde für. Ruf also bei der verantwortlichen Dame an, die das Ganze unter ihrem Fittichen hält, diese ganze Mixshow. Und dann sagt sie, okay, ich lasse mir das einfallen. Und dann hat sie den Techniker der Show geschickt, um mich zu holen. Das heißt, der Techniker der Show ist kurz vor der Show los und mich dödelt, der zu dumm ist, eine Dispo richtig zu lesen, aus Kempen St. Hubert, einem Ortsteil von Kempen, mitten im Wald, wieder in die Stadt zurückzuholen, in der ich vorher kurz schon war. Denn der Bahnhof ist ganz in der Nähe dieses aktuellen Veranstaltungszentrums. Und dann kommt der Techniker, freundlich, sehr freundlich, also er hätte mich ja auch sofort mit der flachen Hand sofort im Erdboden versenken können, sofort reinrammen und nochmal drauf.
Warum mit der flachen, Nils?
Was?
Warum mit der flachen Hand, das verstehe ich überhaupt nicht.
Ach, auch mit dem Spaten oder so. Na, einfach, weil er die Power hatte, so die Kraft und auch die Macht. Hätte alles machen können. Wir fahren also aus dem Forum St. Hubert wieder raus, nach Kempen zurück. Und was geht natürlich runter? Die Bahnschranke. Es war alles so hart gestrickt. Also gestern ist wirklich der Schmetterling gelandet. Das sage ich dir.
Aber du darfst nicht so hart mit dir ins Gericht gehen, Nils.
Nein, überhaupt nicht. Und dann ist die Show ja pünktlich angefangen und wir waren dann doch alle da und ich musste mich erstmal warm quasseln. Es fanden zwei Shows hintereinander statt und bei der zweiten gab es dann auch in meinem Set Lacher.
Das freut mich sehr. Wie lang dauerte dein Set denn?
15 Minuten.
15?
Das ist nicht viel.
Und die Kollegen, wer war denn noch so da?
Thomas Nikolai ist noch mit dabei und Henning Schmidt.
Aha. Also ihr wart zu dritt. Ja. Jeder 15 Minuten, das heißt, ihr habt eine Dreiviertelstunde gespielt und der Rest war kaltes Buffet.
Mhm. Aha. So ungefähr. Na, wir haben ja auch noch einen Moderator dabei, der erzählt auch noch ein bisschen was, als eine Stunde ungefähr.
Ach so,
und danach ist Bevölkerungsaustausch und es findet nochmal eine Show statt.
Ah ja, mhm. Schön. Ja.
So läuft das jetzt. So laufen übrigens auch sehr viele Soloabende gerade ab. 70 Minuten am Stück.
Wirst du dir heute noch die Stadt angucken?
Ich werde heute noch die Stadt anschauen und schon mal gucken, wie der Weg zum Bahnhof ist, ob ich da weit laufen muss, denn morgen früh um 7:30, also um die Zeit, die wir jetzt gerade miteinander reden, in 24 Stunden, muss ich schon wieder in den Zug. Denn von Krefeld fährt ein ICE bis Berlin. Von Krefeld bis Berlin fährt ein ICE. Ist das nicht Wahnsinn? Sonst muss man hier über die ganzen Dörfer namens Duisburg, Essen und so weiter fahren.
In Äthiopien zum Beispiel gibt es noch so richtige Dampfloks. Da fahren die ganzen Fans, die so Dampflok-Fans aus aller Welt, vor allen Dingen aus Deutschland, die fahren dahin, um im Hochgebirge zu sehen, wie so eine Dampflok um die Ecke kommt.
Großartig. Frank, hast du denn auch eine Regenbogenfahne aus dem Fenster gehängt?
Nein, aber ich habe gestern Abend das Spiel Frankreich gegen Schweiz geguckt und das ist für mich ungefähr der gleiche Akt. Also ich gebe zu, das ist Quatsch, ich habe jetzt einfach nur irgendwas gesagt.
Das stimmt.
Ich könnte jetzt auch sagen, ich weiß gar nicht, ob Günter Strack noch lebt. Ich glaube nicht, oder? Wann ist eigentlich Günter Strack gestorben? Vor Jahren schon gestorben, ja. Ne? Und wie hieß noch diese Krimiserie mit ihm und Rainer Hunold? Oder war das nicht Rainer Hunold? Rainer Hunold war sein Nachfolger, oder?
Rainer Hunold war der Nachfolger von Günter Strack, glaube ich. Der alte oder
der Nachfolger, ne? Diese Thrombosen.
Diese Thrombosen. Günter Strack ist tot, ja. Aber das ist eine schöne Antwort auf meine Frage, ob du eine Regenbogenfahne rausgehängt hast.
Ich habe keine Regenbogenfahne rausgehängt. Gehört das jetzt zu meinen Pflichten als Bürger dieses Landes oder dieses Planeten? Ich weiß es nicht genau. Nein. Ich finde, dass mein tägliches Verhalten, wie ich mit meinen Menschen, Mitmenschen umgehe, wie ich mit meinen Menschen umgehe, wäre ein schöner Titel übrigens. Das wäre zu viel verlangt, denn ich finde, ich verhalte mich schon regenbogenhaft.
Ja.
Ich hege keine Vorurteile im Umgang. Ist es mir wurscht, ob jemand, also wie jemand sexuell ausgerichtet ist. Insofern bin ich eine Regenbogenfahne.
Ja, sollte auch jedem völlig egal sein. Ich frage nur, weil das Ganze ja so viel Wind gemacht hat, diese Beleuchtung der Allianz Arena.
Ja.
Und ich habe einen Artikel gelesen in der Taz, die haben wir abonniert. Ich sag's nochmal, ich lese Papierzeitung, weil man dort doch mal hin und wieder Sachen erfährt, die interessant sind. Und zwar diesen Hintergrund dieses seltsamen Gesetzes in Ungarn. Der wurde dort in einem schönen Artikel erklärt. In Ungarn ist ja Folgendes. Seit 12 Jahren ist Viktor Orban an der Macht und macht da so ziemlich sein Ding und dreht die Daumenschrauben immer enger, um schön an der Macht zu bleiben. Und die ähnliche Situation hat sich ja seit Jahren in Israel abgespielt, wo Benjamin Netanyahu an der Macht geblieben ist und auch hochkorrupt war. Und es konnte ihm aber niemand ans Bein pissen. Der hat auch sämtliche Prozesse überstanden. Nur waren die Leute seiner überdrüssig. Und in Israel hat sich eine ideologieübergreifende Opposition geschmiedet, von ganz links bis nach ganz rechts. Die haben sich einfach mal zusammengetan, um ihn aus dem Amt zu drängen. Und der ein oder andere, der Nachrichten oder die Nachrichten verfolgt, wird vielleicht mitbekommen haben, dass vor 2 oder 3 Wochen in Israel der Benjamin Netanyahu abgewählt wurde als Ministerpräsident. Und die haben jetzt einen neuen. Und da hat Viktor Orban sehr genau drauf geguckt, wie das funktioniert hat. Und der hat sich gesagt, okay, so eine geeinte Opposition kann ich mir hier nicht erlauben, sonst bin ich ebenfalls weg vom Fenster. Und da hat er sich angeguckt, wer hinter diesem Oppositionsbündnis steht, was sich gerade gegen ihn zu formen im Begriff war, in Ungarn. Die haben nämlich auch keinen Bock mehr auf Orban und diese ganzen Geschichten, die er da deichselt. Weil eigentlich ist das ein riesengroßer Selbstbedienungsladen für Herrn Viktor Orban geworden. Kräftig finanziert mit EU-Steuergeldern. Und Viktor Orban hat einfach gesagt, Mensch, die Oppositionsfront, die muss ich mal zerschmettern. Wer ist dabei? Ach, meine ehemaligen Kameraden von der rechten Jobbik-Partei. Also mache ich doch mal ein Gesetz, bei dem sie einfach nur zustimmen können. Nämlich ein Gesetz gegen Schwule und Transmenschen. Und siehe da, er hatte dieses Gesetz zur Abstimmung vorgelegt. Und wer stimmt zu? Die Jobbik-Partei. Und somit ist diese Oppositionsfront zerschmettert worden, weil die anderen natürlich überhaupt nicht zufrieden waren mit diesem Gesetz. Also die Oppositionsfront ist weg. Hinter großen Geschichten steht oftmals eine ganz kleine andere Wahrheit.
Das stimmt zum einen. Zum anderen drängt sich mir die Frage auf, wie endet sowas? Wie endet so eine Biografie, sei es Orban, sei es Erdogan zum Beispiel, alles mit Ahn am Ende? Wie endet sowas? Wie Ceausescu zum Beispiel wird es wahrscheinlich nicht enden, weil das ja offiziell zumindest Demokratien sind, Türkei, Ungarn. Aber irgendwie endet es ja doch als Farce oder als Tragödie. Und da frage ich dich jetzt mal als politischen Journalisten, wie glaubst du, endet das für die zwei? Oder gehen wir
Mit
erstmal.
einer, also bei Erdogan zeichnet sich ja ab, dass sich diese Riesenwirtschaftskrise, die kann er auch mit seinen Methoden nicht mehr wegdiskutieren. Die Leute leiden Hunger. Er hofft jetzt auf den Tourismussommer in der Türkei, dass da ein bisschen Geld reinkommt. Aber früher oder später wird das Land umkippen, indem selbst einfachste Sachen nicht mehr bezahlbar sind, weil keine Kohle mehr da ist, weil er nichts mehr importieren kann, keine Rohstoffe und so weiter. Und da wird das Land dann umkippen, es wird Aufstände geben und irgendwann wird sich dann auch das Militär oder die Polizei auf die Seite des Volkes schlagen, wobei er natürlich sehr gut Vorsorge getroffen hat, dass das nicht so einfach sein wird. Es gab ja schon mal einen Putschversuch, der allerdings so halbseitig abgelaufen ist, dass man auch dazu wieder haufenweise Fragen stellen kann. Oder es formt sich dann doch mal irgendwie eine innerparteiliche Opposition. Vielleicht wird er ja innerparteilich weggeputscht. Das hat die CDU ja im Jahr 89 mit Helmut Kohl mal versucht, im Sommer 89. Und Helmut Kohl konnte dann ein Ass aus der Tasche ziehen, das hieß, Ungarn macht die Grenze auf. Und schon war der innerparteiliche Putsch weggepustet, ganz sanft. Also das könnte eher passieren, dass die Partei einfach sagt, Leute, wir haben hier, es geht nicht mehr. So wie das Land aussieht, das können wir nicht mehr wegdiskutieren. Jetzt ist der Opa mal weg vom Fenster. So könnte es ablaufen. So könnte es auch bei Orban ablaufen vielleicht. Wenn man einfach sieht, der Zahn der Zeit nagt an diesem Herrscher.
Wie endet das für ihn persönlich? Der Mann ist ja noch nicht alt, der ist ja noch
Ja.
kein Greis. Mal angenommen, der wird in den nächsten 3 Jahren weggewählt, weggebombt, sonst wie.
Orban.
Orban. Wie könnte das für den persönlich enden? Sitzt er dann irgendwo im Ausland, im Exil, in Ägypten natürlich, und guckt von seinem Hotelbalkon auf den Marktplatz? Oder
Na,
wie sieht
Orban wird dann
das dann
Exil in
aus?
Weißrussland oder in Moskau genießen und sitzt dann auf einer Datscha am Stadtrand und genießt den Lebensabend. Und hat natürlich ein bisschen Goldbarren noch mitgebracht und diverse andere Sachen. Und ich glaube, der hat schon jetzt ganz schön viel Geld gebunkert, was da in Moskau in irgendwelchen Banken im Tresor liegt. Um den muss man sich keine Sorgen machen. Nö, nö.
Ich glaube, Sorgen macht sich niemand um Viktor Orban, aber so mir gefällt die Vorstellung so. Also was weiß ich, nimm irgendwelche Diktatoren aus der Geschichte, was passiert mit denen, wenn sie nimm Mubarak oder Idi Amin oder so, das sind ja sehr unterschiedliche Verläufe und
Sehr unterschiedliche Verläufe, das klingt wie eine Krankheit.
naja, das ist ja nicht weit davon weg. Es ist eigentlich auch wurscht. Interessanter finde ich im Moment die Tatsache, dass ja die Corona-Pandemie offenbar vorbei ist, beim Blick in die Stadien, wo die Europameisterschaftsspiele stattfinden. Die
Ja.
finden ja teilweise statt vor 25 oder noch mehr 1000 Menschen. Und da fragt man
Ja.
sich schon, welches Ei hat eigentlich die UEFA am Wandern?
Die UEFA ja, zirkuliert auch in einem eigenen Universum, glaube ich. Denen ist das scheißegal, die wollen schöne Bilder haben. Die wollen nicht diese Bundesliga-Bilder, die man so kennt, ohne Publikum. Die UEFA denkt sich, scheißegal, wir müssen jetzt hier mal ein schönes Fußballfest feiern. Wir haben ein Jahr gewartet, wir haben das verschoben. Und die ganz vollen Stadien, das ist ja auch Budapest. Und jetzt habe ich gelesen, in Ungarn dürfen wirklich nur Leute ins Stadion, die entweder schon zweimal geimpft sind oder Corona hatten. Also über Antikörper im Blut verfügen. Und natürlich müssen alle getestet sein. Trotzdem ist das irritierend. Und trotzdem sind natürlich diese ganzen Leute im Stadion ja auch in der Stadt unterwegs. Und in der Stadt sind ja auch Leute unterwegs, die nicht unbedingt schon zweimal getestet sind oder zweimal geimpft und vierfach getestet und hatten schon fünfmal Corona, sondern auch einfach Leute, die vielleicht die schöne ansteckende Delta-Variante schon im Rachen mit sich rumtragen und dann mal fröhlich durch die Gegend husten. Und die breitet sich ja gerade aus. Die ist ja gerade auf Tour. Delta. Delta die Tour. Sommer 2021. Auch in deiner Nähe.
Da drängt sich natürlich die Frage auf, wo hast du in deinem Leben das beste Eis
Wo habe
gegessen?
ich in meinem Leben das beste Eis gegessen? Natürlich in meiner Kindheit. Wo denn sonst?
Ach,
Das ist doch ein Geschmack, ja, der sich fürs Leben auf der Zunge festbrennt. Ich habe das beste Eis in meinem Leben, habe ich natürlich zu DDR-Zeiten gegessen. Und ich weiß noch, es war ein Vanilleeis. Es war in meiner Ausbildungszeit, ich habe ja Konditor gelernt, wir haben damals eine Eisfabrik besucht, die logischerweise Eis herstellte. Uns wurden die Maschinen dort gezeigt und dort wurde Eis für den Handel produziert, was man im Handel dann in der Gefriertruhe vorfand und kaufen konnte. Und die hatten, so wie es im Osten nun mal war, eine nicht gerade geeignete Maschine zur Eisherstellung zugeteilt bekommen. Und es war eine Maschine, mit der normalerweise Butter Päckchen abgefüllt und eingepackt werden. Das heißt, dieses Eis war in einem, dieses Eis konntest du kaufen als buttergroßes Stück, 250 Gramm schwer, tiefgefroren und das konntest du dann mit nach Hause nehmen, in Stücke schneiden und dir auf die Untertasse legen. Aber es war nicht dazu geeignet, um es mal eben auf der Hand zu essen. Und das war ein sehr, sehr leckeres Vanilleeis tatsächlich. Also es hat so ein bisschen wie dieses typische russische Eis geschmeckt, was es jetzt auch hin und wieder in Gefriertruhen zu kaufen gibt.
Da komme ich jetzt zu meiner Antwort, die ich gegeben hätte, wenn ich mich gefragt hätte oder wenn du mich gefragt hättest. Ich habe nämlich das beste Eis meines Lebens kurz nach meiner Kindheit gegessen, nämlich 1990 in Moskau.
Ah.
Da war eine Schlange, eine lange Schlange, wie so oft damals noch in der Sowjetunion, auch in der DDR, wenn es irgendwo was Gutes gab, Rolling Stones LP oder ein gutes Eis, dann stellte man sich an. Und am Ende, so hörte ich, erfuhr man dann, was es eigentlich gibt. Jedenfalls, da war auch eine lange Schlange und dann stellte ich mich an. Und es gab auch Vanilleeis. Es gab allerdings nur Vanilleeis in dem ganzen Eisladen. Es gab keine andere Eissorte. Und also ich will das jetzt nicht unbedingt täglich haben, dass ich nur eine Sorte habe und mich nicht entscheiden darf für etwas anderes. Aber mir hilft das sehr. Ich ertrinke oft in der Auswahl. Wenn ich an so einer Bar stehe, wo es Eis gibt und da gibt es dann 70 Sorten, dann gehöre ich zu denen, über die man sich aufregt, weil sie vor einem stehen und sich nicht entscheiden können.
Ja.
Das war ganz praktisch. Ich habe gesagt, macht einfach den Becher voll.
Ja.
Und also mit so einer, ich musste das natürlich, ich konnte das nicht sprachlich ausdrücken. Ich konnte ja kein Russisch, also habe ich irgendwie nur so für voll, letztlich bekam ich die Portion, die alle bekamen. Es war ein köstliches Eis.
Ja.
Es war übrigens im Januar, also die Außentemperaturen waren minus 10 etwa. Und das Eis war, glaube ich, nicht ganz so kalt.
Du hast dich mit dem Eis ein bisschen aufgewärmt. Das ist doch schön.
Ich habe mich mit dem Eis
auf. Ja, aber das gibt es jetzt häufiger mal, gerade in Berlin.
Können wir uns das als Titel noch mal kurz merken? Ich habe mich mit dem Eis aufgewärmt.
Ich habe mich mit dem Eis aufgewärmt. Ich bin so ein cooler Typ. Ich bin Chuck Norris. Ja, aber dieses russische Eis kriegst du tatsächlich hin und wieder mal in Supermärkten, in der Tiefkühltruhe. So für auf die Faust zum Mitessen, ja.
Ach so. Ah, du kennst diese Sprüche von Chuck Norris, ne? Diese berühmten Witze. Früher waren das Blondinenwitze.
Ja, ne? Da gibt es ja 1000 Internetseiten und die hat Chuck Norris selber alle gehostet.
Wie viele Liegestütze schafft Chuck Norris?
Alle.
Richtig.
Ja. Was mir auch gut gefällt, wenn Chuck Norris ins Wasser geht, wird das Wasser zu Chuck Norris.
Ja. Ich lache am liebsten über alte Witze, die ich schon 100 Mal gehört habe. Das ist ungefähr so, als würde ich mich mit Eis aufwärmen.
Na, dann bist du doch der perfekte Zuschauer für Mario Bart-Abende.
Bin ich auch.
Die Leute, die da hingehen, die kennen doch die ganzen Witze auch schon.
Ja.
Und freuen sich drauf.
Das ist ja ein eigenes Genre geworden, dass man irgendwo hingeht und schon alles kennt.
Ja, ein eigenes Genre geworden, genau, richtig. Keine Überraschung,
Mario Bart. Keine Überraschung, bitte nicht.
Ja, aber bei den Eissorten, das geht mir auch so. Ich denke dann immer, ich bin doch hier nicht bei einer Weinverkostung. Ich bin der Standarddeutsche. Ich möchte Vanille und Schoko haben, vielleicht noch Erdbeer. Das sind die drei gängigsten Eissorten, die in Deutschland so weggeschlabbert werden. Aber du siehst dann Blutorange, Fenchel oder Marzipan, Schildkrötenpanzer.
Richtig, oder Gummibärchen, Pfeffer.
Bockwurstpelle, Gummibärchenhaut. Alles solche seltsamen Sorten. Und ich möchte nicht mal die Vorstellung haben, wie das schmeckt. Ich möchte auch nicht dran lecken. Ich möchte einfach nur eine ganz normale Eiskugel haben. Andererseits nimmt einem die Hitze, diese große Hitze ja gerade die Entscheidung ab, denn wenn es heißer ist als 30 Grad, hast du ja überhaupt keinen Bock mehr Eis zu essen, weil du genau weißt, die Sonne schlägt es schneller weg, als deine Zunge es je könnte. Das schmilzt ja in der Hand und läuft ja überall runter und es macht doch überhaupt keinen Spaß mehr.
Aber dann bekommt natürlich das Eis in den Minuten, in denen es abgefüllt wurde, genau die richtige Konsistenz. Ich finde, das leckerste Eis im Becher natürlich ist immer dann, wenn es sich auflöst, wenn es so wegschwimmt, kurz vorm Wegschwimmen, da ist es eigentlich am besten, finde ich.
Aber wenn du mit Kindern da bist, deren unterentwickelte Leg-Skills also dafür sorgen, dass wirklich das Eis davonfließt, dass es abhaut, dass die Sonne es sogar verdunstet und zurückbleibt nur noch so eine klebrige, zähflüssige Masse auf der Kinderhaut, auf den Händen, im Gesicht.
Hast du gerade gesagt, unterentwickelte Leg-Skills?
Leg-Skills.
Du solltest auch vor den nächsten Folgen vom Podcast, solltest du keinen Kaffee getrunken haben und wir sollten es sehr früh aufnehmen. Du haust hier Dinge raus, unterentwickelte Leg-Skills.
Ja. Du, wir hatten ja gestern im Vorgespräch, ich möchte noch mal kurz auf etwas zu sprechen kommen, auf Rohrkrepierer auf der Bühne. Und ihr als Ulan und Bato, ihr seid ja gebrannte Kinder mit Programmen, bei denen Publikum wegläuft. Und du hattest mir gesagt, hier am Niederrhein, wo ich mich gerade befinde, ist eigentlich nicht so eure Homebase, weil die Leute das nicht verstehen, was ihr so macht. Wo habtet ihr denn hier schlechte Auftritte? Erzähl doch mal.
Ja, überall, und zwar in Wesel und Karst. Also das sind damit auch schon so auf der Top 3 unserer Rohrkrepierer-Liste die vordersten Plätze. Wir haben in Wesel mal die Stadthalle leer gespielt, wobei ich dazu sagen muss, der Auftritt war vor 10, 11 Jahren. Wir hatten gerade den Deutschen Kleinkunstpreis bekommen. Das war offenbar für den Veranstalter Grund genug, uns zu buchen für ein Haus, was 650 Plätze hat oder 700. Also wir staunten nicht schlecht, als wir vom Hausmeister erfuhren, dass es voll würde. Ja, und dann begannen wir, und ich muss dazu sagen, für die, die nicht wissen, was wir da machen, am Anfang da suchen wir erstmal unsere Sprache sozusagen in den ersten 2 Minuten. Und in diesen ersten 2 Minuten gingen schon die ersten. Also die hat jetzt eigentlich nicht besonders interessiert, ob wir die Sprache am Ende finden oder nicht. Jedenfalls, die ging dann schon, und zwar Türe schlagend, und das war eigentlich der Sound bis zur Pause, dass die Türen schlugen in dieser Halle, und es waren dann zur Pause, also nach etwa 50 Minuten oder 60 Minuten, waren über 400 Leute gegangen. Und ich weiß noch, dass ich mich in der Garderobe mit Sebastian, meinem Freund und Kollegen, fühlte wie so ein Boxer, so also kurz vorm Knockout. Es war wirklich körperlich spürbar, dass die haben uns ausgenockt. Und die anderen, die verbliebenen Gäste, also 100, 150 Leute blieben, die rückten dann so nach vorn und gaben uns einen ganz guten Resonanzraum für nach der Pause. Aber wir gingen also angeschlagen zurück. Und dann gab es auch böse Mails und böses Blut nach der Show, aber auch wie böses so oft Blut im
nach
Leben.
Der Show. Ja, haben es gab Leute aufgelauert vor der Garderobe.
Es gab ja so ungefähr. Es gab jemanden, der hat unsere Handynummer rausbekommen und hat uns eine sehr böse Mail geschrieben, in der er schrieb, also sehr ungelenk schrieb, aber gewaltvoll. Bedrohlich, wenn Sie Ihr Geld auf der Straße verdienen müssten, dann würden Sie nicht mal einen Teller Suppe bekommen. Und wenn es so einen Vorfall nochmal gibt hier in Wesel, dann kündige ich mein Abo und so weiter. Und dann erfuhren wir auch vom Veranstalter tags drauf, dass es viele böse Anrufe gegeben hatte. Also das war so ein Sturm im Wasserglas. Wesel machte also die Welle, weil Ulan und Bato da aufgetreten war. Und auf der anderen Seite bekamen wir eine relativ lange Mail, sehr liebevoll, die begann etwa so: Ich war gestern zugegen, als Sie aufgetreten sind in meiner Heimatstadt, in Klammern keine Universitätsstadt, Klammer zu, und ich erinnerte mich an den Grund, warum ich seinerzeit meine Heimatstadt, in Klammer auf, keine Universitätsstadt, Klammer zu, verlassen musste. Sie haben mich an der erotischsten Stelle meines Körpers getroffen mit Ihrem Vortrag, in Klammern zwischen den Ohren. Und dann folgten weitere Liebesbekundungen und so weiter, warum sie diese Show so toll fand. Das waren so die Extreme, an die ich mich erinnere. Ah. Wir taumelten jedenfalls zurück ins Hotel zum Trostbier und waren froh darüber, dass wir zu zweit aufgetreten sind und zu zweit das erlebt haben und nicht alleine da sitzen mussten als Solokünstler. Und der andere Auftritt war eben in Karst. In Karst begab es sich, da traten wir auch auf, Jahre später, dass eine etwa 40-jährige Frau auf mich zukam und sagte zu mir wörtlich, ich habe 6 Kinder. Wenn ich mit meinen 6 Kindern und meinem Mann am Frühstückstisch sitze, ist das weniger anstrengend, als wenn ich ihr, das, was sie auf der Bühne machen, ertragen muss. Und dann fragte sie mich noch, was das alles zu bedeuten hat, was wir da machen. Und dann kamen wir so ins Gespräch und sie ging dann weg mit den Worten, ja, also ich glaube, ich muss mir das nochmal angucken.
Ah.
Also das ist der Niederrhein für Ulaanbaatar. Es ist jetzt nicht unbedingt der perfekte Resonanzraum für uns. Da gibt es andere, zum Beispiel auf der anderen Rheinseite, da werden wir ganz anders rezipiert oder in Bayern. Aber der Niederrhein und Binnenniedersachsen, also alles, was mit Nieder irgendwie ist.
Also, hat wahrscheinlich einen guten Grund, weshalb das dann Nieder heißt.
Ist nicht unser Ding. Wobei ich mir gerade, wir waren mal in den Niederlanden, wir haben mal in Amsterdam in einer Show gespielt und da lief es ja nicht ganz gut.
Aha. Ja, weil ihr quasi, ihr funktioniert ja nicht mit Sprache. Das ist ja Dadaismus und das verstehen die in den Niederlanden sowieso.
Nee, das, da muss ich dir widersprechen. Das ist überhaupt nicht Dadaismus. Es ist halt, das Einzige, was das Ganze, sagen wir mal, an Dadaismus vielleicht erinnern lässt, ist die Tatsache, dass wir nichts erklären. Wir erklären einfach nicht. Wir nehmen die Leute nicht an die Hand und sagen, passt mal auf, jetzt machen wir eine Szene. Ihr kennt bestimmt dieses berühmte Film-Übersetzungsdeutsch, ich habe dich nie geliebt oder was weiß ich, wie sind sie eigentlich in mein Büro gekommen? Und da wird normalerweise im Kabarett wird ein kleiner Introsatz oder ein kleiner Introtext gesprochen und das so erklärt.
Ja.
Wir beginnen einfach mit der Nummer und hören einfach wieder auf. Und dann muss das Publikum sich einfach aufmachen und sich da reinfallen lassen und wird dann normalerweise recht früh, findet selber die Erklärung dafür, was wir da gerade machen.
Ja.
Aber wenn du in der Niederlausitz spielst zum Beispiel, dann das funktioniert nicht. Also auch in Niedersachsen muss man den Leuten erklären, ich bin jetzt ein Hausmeister, ich kehre hier vor der Tür, ich treffe ganz viele Leute, die repräsentieren die einzelnen Schichten aus der Gesellschaft und darauf mache ich mir dann einen Reim.
Ja.
So. Und wir sind halt der Hausmeister, ohne dass wir diesen Einführungsseminar geben.
Ja, die Leute hier am Niederrhein, die wollen einfach knallhart politisches Kabarett haben. Die wollen einen Aufbau eines Gags und dann die Pointe und da wollen sie lachen drüber. Und genau, die wollen genau die Pointe haben, die sie erwartet haben. Da sind sie zufrieden, glaube ich. Und jetzt muss ich natürlich, ich bin ja der Mann für den einfachen Humor und wahrscheinlich kann ich mich jetzt nicht so künstlerisch über die Masse erheben wie du. Indem ich sage,
nee, ich erhebe mich nicht. Ich erkläre einfach nur den Unterschied, also was wir machen und was viele andere machen und was es uns dann wiederum schwer macht, weil das Publikum daran gewöhnt ist, an das, was eben die Mehrheit macht.
Ja, meinen Humor.
Das hast du gesagt.
Also die Mehrheit in meinem Alter und älter, die will meinen Humor. Jüngere Leute, weiß ich jetzt nicht, ob ich die noch erreiche, gebe ich mir auch keine Mühe mehr, weil die haben ihre eigenen Helden und das sind ganz schön viele. Also das
heißt, gut, aber wenn du mit Vokabeln kommst wie unterentwickelte Leck-Skills oder sowas in der Art, dann haben, glaube ich, alle Altersgruppen. Also ich finde Vergnügen, du würdest sagen, ein Problem.
Ich finde Vergnügen, du würdest sagen, ein Problem. Was ist das, ein neuer Programmtitel?
Das ist schon der 4. heute.
Hallo?
Ja, ich bin noch dran. Ich musste gerade was trinken. Hier sind mittlerweile Raumtemperaturen von über 40 Grad. Und ich habe hier eine Luftdichte. Also das ist...
Hast du keinen Ventilator?
Nein, ich habe keinen Ventilator. Das ich finde, das ist...
Du musst dir einen Ventilator zulegen.
Ich finde, das ist Stromverschwendung. Ich öffne die Fenster. Ja.
Stromverschwendung. Gut, dann spar halt Strom und stirb.
Spar halt Strom und stirbt. Stirb.
Ja. Ich war vor Jahren mal in Stuttgart bei einem Auftritt von Wiglaf Droste. Und er bat am Anfang des Auftritts darum, das war auch im Sommer, es war auch sehr heiß, wobei in Stuttgart selber im Kessel unten ist es nochmal eine Spur heißer, weil dort die Luft überhaupt keine Bewegung mehr vollzieht, weil sie einfach steht. Oben ist Deckel auf dem Kessel und die heiße Luft in der Stadt wird was gekocht in diesem Kessel und zwar der Mensch. Und man ist dann drin und es findet überhaupt keine Bewegung statt. Dass in Stuttgart überhaupt noch Menschen leben, dass dort menschliches Leben möglich ist, das wundert mich immer mehr. Und es ging eine Lüftungsanlage in diesem Veranstaltungszentrum. Die hat natürlich entsprechenden Krach gemacht und Wiglaf Droste bat in deutlichen Worten darum, diese Anlage auszuschalten, weil er dieses Rauschen nicht haben wollte, logischerweise. Das kann ja auch entsetzlich stören auf Dauer. Und dann wurde sie ausgemacht und im Publikum sagte eine Frau, aber dann sterben wir. Und er saß breit grinsend auf der Bühne und sagte, dann sterben sie. Und ich sterbe mit.
Sagte er auch, und ich sterbe mit, oder sagte er nur?
Ja, das hat er
mit. Dann sterben sie und ich sterbe mit. Dann
sterben sie und ich sterbe mit. Schön, ja. Der letzte große Romantiker.
Ja, das.
Ja, leider auch viel zu früh gestorben.
Viel zu früh, ein bisschen viel getrunken.
Bisschen viel getrunken, ja. Mhm. Ja, ich weiß. Einmal durfte ich mit dabei sein, wenn Wiglaf Droste trinkt. Es war ein früher Morgen, ganz früher Morgen in Wedding an einer Imbissbude. Wiglaf Droste war zu Gast bei unserer Lesebühne, die Brauseboys, und hat danach noch Jägermeister-Verkostungen durchgeführt und fand einfach kein Ende. Mhm. Und wir standen da zu dritt, also der Freund und Kollege Heiko Werning und ich und Wiglaf Droste, und haben über Gott und die Welt geschnackt. Und plötzlich näherte sich ein Pärchen, ein Mann und eine Frau. Und der Mann sagte zu Wiglaf Droste, sie sehen aus wie dieser Schriftsteller. Und Wiglaf Droste sagte, ja, das stimmt. Und sie nicht. Sie sehen aus wie dieser Schriftsteller. Ja, das
stimmt. Kommen wir jetzt wieder zum Bildungsbürger-Teil der Show. Hast du ihn denn damals gefragt, ob er verwandt ist mit Annette von Droste-Hülshoff, die ja auch aus derselben Region stammte, aus Westfalen? Hast du nicht.
Habe ich nicht.
Hast du vergessen? Ich nehme an, du hast es vergessen. Du hast es vergessen, ne?
Nein, ich neige dann, wenn ich mit Idolen unterwegs bin, dann neige ich dazu, eigentlich nur daneben zu stehen und ehrfurchtsvoll meine Schnauze zu halten, weil ich kein falsches Wort rauslassen will. Hm. Das könnte ja sehr schnell peinlich sein.
Ach so.
Ich höre dann meistens nur zu. Hm. Ich traue mich auch selten, irgendwelche Idole, wenn ich mit denen mal zusammen im selben Raum bin, einfach so anzusprechen, weil ich das jetzt
unbedingt. Und warum laberst du dann in meiner Gegenwart ständig rum?
Weil du ja mittlerweile, weil ich dir Geld gebe dafür, dass ich das machen darf.
Ich glaube, du hast ihm die Frage nicht gestellt, ob er mit Annette von Droste-Hülshoff verwandt ist, weil er dann hätte antworten können, aber ich heiße doch gar nicht Hülshoff.
Ja.
Oder?
Das kann natürlich sein, dass er das gesagt sein, hätte.
Das kann sein. Aber das kriegen wir nicht mehr raus heute.
Kriegen wir nicht mehr raus. Aber zu Droste möchte ich auch noch sagen, wir hatten verschiedene Anläufe. Wir haben ihn diverse Male eingeladen. Er hat sehr häufig kurzfristig abgesagt wegen Krankheit. Mhm. Irgendwann hat es dann geklappt. Das war ein sehr regnerischer Donnerstag, als er bei uns zu Gast war. Und er kam mit Regenschirm über unseren Innenhof gelaufen und zwar in Begleitung des zweiten Gastes, einem damals noch relativ unbekannten Marc-Uwe Kling. Mhm. Die beiden liefen im Starkregen unter einem Schirm vereint über unseren Innenhof, um zu Gast bei den Brauseboys zu sein. An einem gar nicht mal so gut besuchten Abend. Muss man sich mal vorstellen.
Naja, man muss sich auch vorstellen, Herbert Grönemeyer ist seinerzeit in dem Club Rotation in Hannover aufgetreten vor 8 Leuten. Das war natürlich vor seinem Album Bochum.
Ja, das war vor seinem Album Bochum. Danach nie wieder.
Danach nie wieder.
Danach
dann nie erst wieder im Niedersachsenstadion.
Ja.
Was heute noch.
Jetzt möchte ich noch meinen kleinen Rohrkrepierer loswerden.
Bitchen.
Es war eher ein Gag, von dem ich mir sehr viel mehr erhofft hatte. Und zwar die Vorgeschichte ist so, wenn du in Berlin Kinder hast, dann guckst du natürlich, dass du am Wochenende mit denen was unternimmst. Und es gibt in Altmariendorf oder Marienfelde, also irgendwo da im Südwesten, im Südosten, nee Quatsch, im Süden der Stadt. Altmarienfelde.
Altmariendorf.
Altmariendorf, doch Altmariendorf, ja.
Gut. Südlich von Tempelhof.
Eine Kletterhalle.
Südlich von Tempelhof.
Südlich von Tempelhof, richtig. Da gibt es eine Kletterhalle in einem alten Industriegebiet. Das war wahrscheinlich mal irgendwie ein Fabrikgelände. Und das ist eine Riesenhalle, wo man an den Wänden jetzt so hochklettern kann. Wo es auch ein Kleinkindabteil gibt in dieser Kletterhalle. Und da sind wir da mal hingegangen und haben mit den Kindern da ein bisschen, sind da haben die rumklettern lassen. Das ist ja ganz nett. Und man sitzt dann am Rand und guckt denen zu und schreit die hin und wieder mal an, dass sie da wieder runterkommen sollen, weil sie, weil das zu hoch für sie ist. Sonst fallen sie runter und brechen sich alle Knochen. Ja? Und ich habe natürlich dann die anderen Eltern auch beobachtet. Man erkennt sich ja, man erkennt ja vieles wieder, was man selber so falsch oder richtig macht, wenn man andere Eltern beobachtet. Und betrachtete dann sehr, sehr interessiert eine junge, blonde Mutter, die nur von hinten zu sehen war, wie sie offensichtlich dem Vater des kleinen blonden Kindes, das sie gerade beaufsichtigt, immer zur Seite gedrückt hat, um ihm unterschwellig klarzumachen, du, ich kann das eh besser als du. Und er stand immer so ein bisschen hilflos daneben und hat sich so umgeguckt und ich habe mit ihm dann so Blicke ausgetauscht, so wissende Blicke, so die im Subtext sagten, ja, wenn so eine Übermutter also die Regie an sich gerissen hat, dann kannst du als Vater gar nichts mehr machen, weil die machen ja eh alles richtig und wir sind die Deppen, stehen daneben, machen alles falsch. Es gibt so Momente. Ich weiß, das ist ungerecht und das klingt jetzt auch ungerecht,
das
aber
ist nicht ungerecht.
Man fühlt es dann.
Hm? Das ist nicht ungerecht.
Ist nicht ungerecht, Nein. Weil es ja doch oftmals so ist. Aber Mütter können da vielleicht nicht anders. Sie sind dann von Hormonen durchflutet und haben dann diesen Löwinnentrieb in sich, nehme ich mal an, ne?
Ja, aber Löwentrieb heißt nicht, das Kind bis zum 18. Geburtstag durchs Leben zu tragen, in so einem Wickeltuch.
Ja, auf jeden Fall war das so ähnlich wie in einer mir sehr bekannten Familie, in der ich auch wohne. Und habe mir gedacht, ach guck, bei anderen läuft das genauso ab. Und irgendwann ist das Kind allein geklettert und diese Mutter geht zur Seite und ist so aus dem Profil zu sehen. Und ich denke mir, die kenne ich doch, das ist doch Sarah Connor. Das war Sarah Connor.
Ja.
Die hat ja mittlerweile auch schon 4 Kinder von 8 Vätern.
Ja.
Und der aktuelle Mann ist so ein Musikproduzent. Ich habe den natürlich dann gleich gegoogelt.
Was ist aus ihm geworden?
Und, ja,
die Trennung stand. Nee,
die sind immer noch zusammen. Ja. Und ich habe natürlich auch dann nur da gesessen, so teilweise gelähmt und denke mir, das ist ja nun doch mal ein deutscher Superstar. Und die ist jetzt einfach hier vor mir in derselben Kleinkindkletterhalle wie wir alle. Und verhält sich auch gar nicht attitüdenhaft, sondern es ist einfach nur die Mutter, die ihrem Macker klar macht, ich kann es besser als du, hau ab, hol dir ein Bier oder so.
Naja, was machst du als Superstar und willst in die Kletterhalle?
Ja, was machst du als Superstar? Habe ich natürlich auch nicht angesprochen, warum auch, was habe ich ihr zu sagen? Ihr neues Lied finde ich richtig schön.
Du hättest auch sagen können, du hättest auch sagen können, ihr Mann ist kurz auf dem Absprung. Vor dem Absprung.
Ja,
ganz kurz.
Lassen Sie den nicht sausen.
Der ist kurz vorm Absprung.
Lassen Sie den nicht sausen.
Ja.
Ja? Mhm. Der ist besser als Mark Anthony.
Liebe
den
Löwin.
Den Sie vorher hatten.
Genau.
Ja? Die Löwin. Das ist ein ganz wertvoller, lieber, zuckersüßer Typ.
Das ist doch auch ein Mensch.
Lassen Sie den nicht wegrennen.
Ja.
Jagen Sie den nicht in die
Flucht. Sie sind auch Menschen, wäre auch noch ein Titel.
Ja.
Nummer 5.
Und ich habe mir natürlich jetzt überlegt, wie ich diese Geschichte auf der Bühne erzähle.
Ja.
Und habe das dann auch reichlich pointiert auf der Bühne erzählt. Im Kookaburra in Berlin und hatte überhaupt keinen Lacher.
Aber wo, an welcher Stelle hätte man lachen müssen? Bei der Auflösung, dass es sich um Sarah Connor handelt, oder?
Ja, genau. Irgendwie, ich habe mir da irgendwas vorgestellt, aber ich bin natürlich mal wieder auf die Fresse gekommen.
Ich finde es überhaupt nicht lustig, aber ich finde es sehr interessant. Es ist eine sehr interessante Geschichte.
Sie ist interessant, aber nicht lustig. Taugt also nicht für die Bühne.
Lustig finde ich aber den lapidaren Sound, mit dem du das erzählst. Den finde ich schon sehr lustig. Es ist eher so eine Giggle-Geschichte, wo man so durchgiggelt. Wenn du zwischendurch sagst, ja, das hat mich an die Frau in einer mir sehr bekannten Familie erinnert, bei der ich zufällig wohne. Das sind so die Momente, wo ich zum Beispiel lachen möchte. Und das dann auch übrigens tue.
Das ist ja auch mein Vokabular. Da besteht aus solchen Floskeln besteht mein ganzes Programm mittlerweile.
Ja, die sind super, diese Floskeln.
Ja, die sind richtig toll.
Die sind wirklich richtig gut. Nur am Niederrhein wird es halt dann schwierig. Und im Kookaburra in Berlin.
Nur am Niederrhein. Ja. Wobei, ich gehe jetzt mal raus in diese Stadt
jetzt
am
bitte
Niederrhein.
Raus.
Ich werde jetzt einen Kaffee trinken und mal gucken. Vielleicht treffe ich unten beim Frühstück die Kollegen, die jetzt auch wach sein dürfen.
Grüße.
Und dann werde ich mich zu denen gesellen. Dann mache ich noch einen kleinen Stadtrundgang, um zu erkunden, wo denn der Bahnhof ist, weil ich da morgen mit morgen mit meinem Rollkoffer hinschiebe, morgen früh, um 7, wenn die Stadt noch schläft, dann zerre ich hier den Rollkoffer hinter mir her. Und das werde ich jetzt tun und dann gehe ich wieder ins Hotelzimmer zurück. Wir haben hier einen bedeckten Himmel und wahrscheinlich wird es auch gleich wieder regnen und das finde ich ganz gut, denn ich habe noch ein bisschen was mir mitgebracht, was ich noch lese oder gucke. Ich will heute nicht so viel machen, ich will mich einfach nur entspannen. Ich glaube, das habe ich mir verdient.
Ich finde auch, dass du dir das verdient
hast. Nach all der stressigen Tourzeit.
Natürlich.
Nach dem ganzen Rumtouren.
Ja, diese Rumtourerei der letzten Monate, das war ziemlich anstrengend, fand ich auch.
Ja.
Ich werde jetzt die Fenster
öffnen. Ja, und ich möchte Fenster öffnen. Natürlich, das mache ich, das, weil die Luft ist frisch. Ich möchte noch ein bisschen zelebrieren, dass ich gestern 4 Bücher verkauft habe. 4
Herzlichen Bücher. Glückwunsch.
In Kempen am Niederrhein. Und jetzt kommst du.
Ich hebe meinen Hut. Also am Niederrhein 4 Bücher zu verkaufen, das ist ungefähr so wie für Sarah Connor, wenn sie in Lüneburg die Halle voll macht.
Ja, siehst du, Niederrhein, keine Universität, Klammer zu, aber 4 Bücher verkauft. Was sagt das über mein Buch?
Dein Buch ist kurz davor, ein Renner zu werden am Niederrhein.
Ja, ich glaube auch. Frank, fährst du in Urlaub dieses Jahr?
Ja, ich werde in Brandenburg mich mit vielen Kindern und einer lieben Frau, ich werde campen in Brandenburg. Campen in Brandenburg.
Campen in Brandenburg.
Ja, also campen.
Ich bin campen am Niederrhein.
Ja, deswegen kam ich drauf. Campen mit C. Und wie ist es mit deinem Urlaub? Du wirst wahrscheinlich nach Mallorca fliegen. Mit einer Familie, in der du zufällig lebst.
Nein. Wir fliegen nicht. Wir fahren mit der Bahn an den Bodensee und dort machen wir 2 Wochen Urlaub.
Das ist schön. Auf welcher Seite denn vom Bodensee?
Auf der nördlichen Seite, auf der deutschen Seite.
Auf der,
In der Nähe vom Friedrichshafen. In einem Ort, neben dem Markdorf liegt. Und im Markdorf bin ich schon diverse Male im Theaterstadel aufgetreten. Ich kenne die Gegend. Ich kenne mittlerweile so ziemlich jede Gegend in Deutschland, weil ich da schon mal aufgetreten bin.
Aha.
Ja, ich kenne, also das ist ja das Schöne an meinem Beruf, dass ich mich mittlerweile in diesem Land sehr gut auskenne. Weiß, wo was ist. Ich weiß auch, wo das Forum St. Hubert in Kempen ist, nämlich nicht da, wo ich auftrete.
Aha, und wo triffst du gleich die Kollegen? In einer Bar? Die wahrscheinlich die
einzige
ist.
Ja, hier im Hotel Alt-Kempen sind wir alle kaserniert und da sitzen die unten im Frühstücksraum, haben Masken auf und schieben sich da Essen rein.
Okay.
Ja.
Dann wünsche ich dir ein genau richtig gekochtes Frühstücksei, Nils.
Oh, danke schön.
Bitteschön.
Lieber Frank, es war mir wieder ein Vergnügen.
Es hat Spaß gemacht.
Wir hören uns nicht so.
Und wir haben wieder 5 Titel für dein neuestes Programm.
Ja, wunderbar.
Potenzielle.
So machen wir das. So, jetzt gehe ich mir aber mal den Knus der Nacht vom Körper rein. Ja, also sprich duschen.
Okay.
Tschüss. Danke. Tschüss.